ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Der Abstand, der ist Corona geschuldet. Eigentlich wollen die neuen Vorsitzenden Einigkeit ausstrahlen. Sie wissen, nur so können sie ihren ersten großen Test bestehen, die Bundestagswahl. Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow sind das neue Führungsduo der Linken. So hat es heute der Online-Parteitag entschieden. Gemeinsam verkörpern sie die Zerrissenheit dieser Partei, festhalten an betonharten Positionen oder sich lockern, um offen zu sein, mit den Grünen und der SPD zu regieren. Der Parteitag setzte dabei allerdings heute ein Zeichen. Janine Wissler vom linken Flügel erhielt mehr Stimmen als die Pragmatikerin Susanne Hennig-Welsow. In ihrer Heimat Thüringen hatte sie sich mehr erhofft. Klaus Weidmann.
Ein Mausklick, ein Häkchen bei Anwesend und schon sitzt Ulrike Grosse-Rötig aus Weimar stimmberechtigt auf dem Parteitag der Linken. Die dicken Antragshefte bekam sie vorab nach Hause zugeschickt.
Ich bin ganz begeistert von diesem Online-Tool. Das hat völlig frei von Schwierigkeiten funktioniert.
Der Parteivorstand ist in Berlin zusammengekommen. Für die neue Doppelspitze stehen 4 Kandidaten zur Wahl. Sie stellen sich kurz vor. 2 Männer. Sie sind chancenlos.
Ich melde mich hier aus meiner Küche.
Und die beiden Frauen, ungefähr im selben Alter. Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende aus Hessen, will den Reichtum umverteilen.
Wir wollen eine Vermögensabgabe durchsetzen und Immobilienkonzerne enteignen, wo es nötig ist, um das Gemeinwohl zu schützen. Von diesem Parteitag sollte ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Es geht nicht nur um ein größeres Stück vom Kuchen, es geht um die Bäckerei, es geht ums Ganze.
Auch Ulrike Grosse-Rötig will den Aufbruch, aber sie will vor allem, dass die Linke regiert. Und das geht nur mit ihrer Kandidatin.
Ich glaube, Susanne Hennig-Welsow ist eine moderne junge Frau und wird neuen Schwung in die Linke bringen, auch im Bund.
Susanne Hennig-Welsow, Fraktionsvorsitzende in Thüringen, hat rot-rot-grüne Regierungserfahrung gesammelt, ein Modell, das sie sich auch auf Bundesebene vorstellen kann.
Ich werbe dafür, dass wir die CDU, CSU aus der Bundesrepublik, aus der Bundesregierung vertreiben. Aus dem einfachen Grund, dass es für alle Menschen in diesem Land mit uns viel zu gewinnen gibt. Ob Schwarz-Grün kommt oder Rot-Rot-Grün, liegt auch an uns.
Die Delegierten können von zu Hause aus mit Emojis applaudieren. Sie können sich in die Debatten einklinken und natürlich wählen.
Für Janine Wissler stimmten 84,2%.
Damit hat der linke Flügel eindeutig die Nase vorn.
Auf Susanne Hennig-Welsow entfielen 378 Stimmen, das sind 70,5%.
Die Co-Vorsitzende bleibt sitzen, wirkt enttäuscht. Die Reformerinnen, die Pragmatikerinnen bei den Linken haben sich weniger durchgesetzt. Nach außen gibt sich die Partei dennoch geeint. Im Innern scheint sie nach wie vor gespalten.
Eine große Aufgabe also für das neue Führungsduo der Linken im Superwahljahr. Dazu die Meinung von Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Glückliche Parteivorsitzende sehen anders aus. Das Lächeln von Susanne Hennig-Welsow und Janine Wissler nach ihrer Wahl wirkte etwas gezwungen. Beide erwartet der harte Job der Krisenmanagerin und der Klient ist die eigene Partei. Im Osten hagelte es Wahlniederlagen, im Westen ist man nur in 4 von 10 Landtagen vertreten, bei bundesweiten Umfragen steht die Partei zwischen 6 und 8%. Das ist in einem Bundestagswahljahr gefährlich nah an der Abstiegszone. Da klingt das Streiten über eine grün-rot-rote Bundesregierung wie Realitätsverlust. Ein Delegierter nannte es Hochstapelei. Für die Linke geht es erst einmal ums Überleben bei der Bundestagswahl. Das Problem der Partei? Sie pflegt ihren Markenkern zu wenig, den Kampf für soziale Gerechtigkeit. Das Image der Kümmererpartei ging verloren. Verlustängste ihrer Wähler im Umfeld der Flüchtlingskrise nahm die Parteiführung nicht wahr. Wer das ansprach, wurde in die rechte Ecke gestellt. Stattdessen wollte man grüner sein als die Grünen. Damit hatte die AfD leichtes Spiel. Sie wilderte erfolgreich in den linken Hochburgen. Ausnahme Thüringen. In der Berliner Parteizentrale lächelt man immer milde über Bodo Ramelows Attitüde des treusorgenden Landesvaters. Aber er legte bei Wahlen zu, weil er nah bei den Menschen ist. Susanne Hennig-Welso war Managerin dieses Erfolges und bringt diese Erfahrung mit in den neuen Job. Für Janine Wissler steht das Soziale sowieso an erster Stelle. Beide haben aber nur wenig Zeit, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Die Wahlen sind im September. Da fällt einem das Lächeln schon mal schwer.
Die Meinung von Tim Herden. Und da wir gerade bei Meinungen sind, bei Corona-Regeln gehen die oft auch weit auseinander. Zum Beispiel bei der Maske im Freien. In Hamburg soll der Mund- und Nasenschutz jetzt auch beim Joggen Pflicht sein. Düsseldorf weist Verweilverbotszonen aus. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, es erfüllt sämtliche Klischees der deutschen Bürokratie. In der kommenden Woche beraten Bund und Länder wieder, welche Regeln in Zukunft gelten sollen. Und dafür werden die Verantwortlichen sich auch genau anschauen, wie das Leben gerade draußen im Freien aussieht. Peter Jagler berichtet.
Sonnenschein pur. Das hat letztes Wochenende wie hier in Hamburg die Menschen nach draußen gelockt und die Politik auf den Plan gebracht, auch weil die Inzidenzwerte steigen. Während überall von Lockerungen gesprochen wird, gilt jetzt in der Hansestadt an hochfrequentierten Orten an Wochenenden Maskenpflicht.
Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn wir hier draußen uns bewegen. Aber was soll ich es hinterfragen? Ich mache es einfach.
Da, wo viele Menschen aufeinandertreffen, finde ich das sinnvoll.
Wenn es ein bisschen was bringt, dann sind vielleicht 10% weniger.
Auch rund um die Hamburger Alster sollen tagsüber nun alle Maske tragen. Eigentlich sogar die Jogger.
Geht gar nicht. Ich habe hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Man kriegt sonst keine Luft.
Beschissen. Aber hilft ja nichts. Ich meine, wir haben erhöhte Zahlen. Und man sieht ja, dass ich ziemlich fertig bin, weil ich weniger Sauerstoff kriege. Aber wenn man sieht, was letztes Wochenende hier los war, anders geht's nicht.
Doch ob eine Maskenpflicht im Freien Sinn ergibt, bezweifeln einige Experten. Das Virus, auch bei der deutlich ansteckenderen Mutation, verflüchtige sich an der frischen Luft schnell.
Etwa 15 Minuten Kontakt braucht man, um sich zu infizieren. Und wenn Ihnen jemand beim Joggen entgegenkommt oder beim Spazierengehen entgegenkommt, dann ist das kein 15-Minuten-Kontakt. Und dieser Kontakt müsste ja dann auch noch sehr, sehr nah stattfinden, also im Abstand von weniger als einem Meter. Und das passiert im Freien einfach nicht.
Aber auch in Düsseldorf am Rhein werden bei bestem Wetter die Zügel angezogen. Verweilverbot seit gestern Abend, um Grüppchenbildung zu verhindern. Das Ordnungsamt kontrolliert. Bundesweit dagegen diskutiert man Lockerungen. In Bayern beispielsweise sollen kommende Woche unter anderem Gärtnereien wieder öffnen. Klare Regeln, vorsichtige Lockerungen, aber bitte mit der Möglichkeit für eine Rolle rückwärts.
Man sollte ehrlich sein, es kann eine Situation geben, eine Mutation breitet sich in einem Kreis rapide aus, dann muss es eine Notbremse geben, dass man wieder schließt. Das werden die Menschen verstehen, wenn man es entsprechend kommuniziert.
Hamburg hat kommuniziert. An vielen Stellen stehen klare Schilder. Ob die Menschen das auch verstehen und sich daran halten, muss sich noch zeigen.
Er ist nie ganz in Vergessenheit geraten, Boris Nemtsov. Heute vor 6 Jahren wurde er erschossen auf offener Straße unweit des Kreml in Moskau. Einst war er Vize-Regierungschef unter Präsident Jelzin, später Oppositionspolitiker und Gegenspieler von Präsident Putin. Das überlebte er nicht. Seine Mörder und ihre Komplizen wurden zwar gefasst und verurteilt, nicht aber die Drahtzieher. Die Erinnerung an diesem Todestag erhält besondere Aufmerksamkeit, nachdem der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny einen Giftanschlag nur knapp überlebt hat und nun im Straflager sitzt. Dennoch lässt Nawalny die Familie und Freunde Nemtsovs hoffen auf ein anderes Russland. Ina Ruck.
Im Vorbeifahren übersieht man sie fast, aber sie sind da. Jeden Tag, jede Nacht, rund um die Uhr, seit 6 Jahren. Wir bewachen die Blumen, wir organisieren uns selbst, wechseln uns ab, solange die Kraft reicht. Dass es so lange geht, hätte keiner gedacht. Sie stehen hier seinetwegen, bewachen sein Mahnmal, denn es wird immer wieder von der Polizei geräumt oder von rechten Schlägern zerstört. Boris Nemtsov war einer der bekanntesten russischen Oppositionspolitiker. Bis zu diesem Tag vor 6 Jahren, als man ihn auf der Brücke gegenüber vom Kreml erschoss. Die Todesschützen wurden ermittelt, die Hintermänner nicht. Heute früh sind als erstes ausländische Botschafter hier, auch der Deutsche. Erinnern an einen Mann, dem der eigene Staat nicht mal eine Gedenktafel zugesteht. Wenig später kommen die Moskauerinnen und Moskauer, immer mehr werden es Tausende. Ein Gedenkmarsch wurde verboten, aber Blumen bringen ist erlaubt. Angst ist ein Thema hier, doch längst nicht mehr für alle. Nawalny hat auch keine Angst. Man darf keine Angst haben. Es geht um unsere Zukunft, um die müssen wir kämpfen. Und was sagen Sie? Ich unterstütze meine Tochter, aber dass Angst keine Rolle spielte, kann ich nicht sagen. In meiner Generation steckt das immer noch drin. Leider. Aber wir glauben an die Jugend. Wir müssen die Angst überwinden. Das zeigt die Geschichte aller Staaten. Eine moderne Gesellschaft geht nur ohne Angst. Auch Weggefährten Nemzows sind hier. Sein enger Freund Wladimir Karamurza hat selbst 2 Mordanschläge überlebt. Man kann einen Menschen töten, das Gedächtnis nicht. Die russische Führung will Boris vergessen machen, aber die Leute vergessen nicht. Nemzow starb in Sichtweite zum Kreml, quasi vor den Augen Putins. Noch immer ist die Tat nicht vollständig aufgeklärt. Dass ihr Staat das zulässt, das erbittert viele. Deshalb sind sie hier seit 6 Jahren. Unsere Kraft reicht aus, sagen sie, bis auch die Auftraggeber ermittelt sind.
Wechseln wir in die Vereinigten Staaten. Da dürfte schon bald der nächste Corona-Impfstoff bereitstehen. Und dazu mehr im Nachrichtenüberblick mit Julia Niharika-Sen.
Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung des Vakzins von Johnson & Johnson empfohlen. In der Regel folgt die FDA den Ratschlägen des Gremiums. Bei dem Impfstoff reicht eine Dosis aus. In der EU wird noch im März mit einer Entscheidung über eine bedingte Zulassung gerechnet. Das Repräsentantenhaus in den USA hat mit knapper Mehrheit für ein von Präsident Biden vorgeschlagenes Corona-Konjunkturpaket gestimmt. Das Paket hat einen Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar und sieht unter anderem Einmalzahlungen an US-Bürgerinnen und Bürger vor. Außerdem sollen Milliardenhilfen in die Corona-Impfkampagne, das Gesundheitssystem, in Kommunen und Schulen fließen. Nun muss noch der Senat zustimmen. Bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar haben Sicherheitskräfte erneut Gummigeschosse und Tränengas eingesetzt. Dabei wurden hunderte Menschen festgenommen, unter ihnen auch Journalisten. Es gab mehrere Verletzte. Zuvor hatte die von der Militärregierung eingesetzte neue Wahlkommission das Ergebnis der Parlamentswahl im November für ungültig erklärt und damit die Proteste noch einmal angeheizt.
Und wie üblich am Wochenende geht's gleich rüber zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da bleibt Leipzig den Bayern dicht auf den Fersen, Ocker Gundel.
Ja, Leipzig spürt, dass da was geht in Sachen Meisterschaft und demonstrierte heute Abend den unbedingten Willen, den Kampf um den Titel offen zu halten. Zu Hause lag RB gegen Gladbach schon 0-2 zurück und drehte das Spiel noch durch einen Siegtreffer in der Nachspielzeit. Deutlich leichter hatten es am Nachmittag die Bayern im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. 5-1 klingt allerdings souveräner, als es war. Der Rekordmeister profitierte von der individuellen Klasse vieler Einzelner.
Als Thomas Müller mit seiner ersten Ballberührung in der 65. Minute Robert Lewandowskis 3-1 vorbereitet, ist die Bayern-Welt wieder eine andere. Nach 4 Pflichtspielen ohne Müller ist der FC Bayern zurück in der Erfolgsspur.
Ja, ich glaube, das war heute ein sehr guter Anfang, gerade vom Thomas. Ich glaube, der erste Ballkontakt, Vorlage auf Levi, hat ein bisschen Ruhe reingebracht, auch wichtig für uns in diesem Moment gewesen.
Vorher hat Choupo-Moting das erste Mal für die Bayern in der Bundesliga getroffen. Und Robert Lewandowski noch vor der Pause auf 2-0 erhöht. Er hat jetzt 28 Saisontore erzielt. Aber die Bayern sind in dieser Saison nicht so souverän wie in den vergangenen Jahren. Kassieren nach der Pause wieder mal ein unnötiges Gegentor. Die eingewechselten Rückkehrer Müller und Gnabry machen danach alles klar. Gnabry trifft am Ende sogar doppelt zum 5-1 Endstand. Vorlagengeber Leon Goretzka.
Ja, es tut auf jeden Fall gut, wieder zu treffen, gleich 2 Tore zu machen.
Ja, ich hatte jetzt 2 Wochen pausieren müssen, war ein bisschen langweilig zu Hause und hat heute wieder Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen.
Und Köln ist wieder mittendrin im Abstiegskampf.
Ja, und Abstiegskampf ist ein perfektes Stichwort, wenn wir uns jetzt den FC Schalke 04 anschauen. Der steht nämlich ganz unten, sportlich sowieso und zwischenmenschlich wohl auch. Angeblich sollen einige Führungsspieler vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart die Entlassung von Trainer Christian Groß gefordert haben. Zur Einordnung, Groß ist auf Schalke schon Coach Nummer 4 in dieser Saison. Die neuerliche Niederlage, auch in ihrer Höhe von 1:5, macht definitiv nichts besser bei den Schalkern.
Schalke 04 taumelt dem Abstieg entgegen und zur rasanten Talfahrt kommt jetzt auch noch interne Kritik am Trainer.
Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich grundsätzlich den Anfang erwarte, wenn sie etwas haben und es ist ja kein Spieler gekommen, dann sollen sie mir das direkt unter 4 Augen sagen.
Es gäbe aber auch genug anderes zu bereden. Schalkes Abwehrchaos zum Beispiel, dass Stuttgart durch Endo zum 1:0 nutzt. Die nächste Ecke führt auch zum nächsten Tor. Der Japaner Endo hat heute ungeahnte Freiheiten. Nach einer guten halben Stunde scheint das Spiel bereits entschieden, als Kalajdzic zum 3:0 erhöht. Diese klare Führung ist auch sehr verdient, zumal Stuttgart zuvor ein Foulelfmeter verwehrt blieb. Noch vor dem Seitenwechsel verkürzt Kolasinac dann zum 3:1. Das ist der Pausenstand. Schalkes Trainer Christian Groß erlebt in der zweiten Hälfte zwar ein kurzes Aufbäumen seiner Mannschaft, aber in der Schlussphase erhöht Stuttgart dann sogar auf 4:1 durch Philipp Clement und Daniel Didavi setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit dem 5:1. Schalke geht unter.
Wenn du halt in der ersten Liga bleiben willst, es ist für uns ja schon schwer, zu kreieren und Torchancen rauszuspielen. Aber wenn du dann dem Gegner die Torchancen schenkst, dann wird es halt umso schwerer.
9 Punkte nach 23 Spielen. Der Klassenerhalt für Schalke ist nur noch Theorie.
Und hier sind die weiteren Ergebnisse. Dortmund besiegt Bielefeld mit 3:0, Wolfsburg Hertha 2:0, Leipzig schlägt Gladbach 3:2. Bereits gestern besiegte Werder Frankfurt mit 2:1. Morgen noch 3 Partien, Union gegen Hoffenheim, Mainz gegen Augsburg und Leverkusen gegen Freiburg. Und der Blick auf die Tabelle, Bayern weiter 2 Punkte vor Leipzig, Wolfsburg festigt Platz 3 vor Frankfurt und Dortmund im Tabellenkeller. Köln auf Platz 14 vor Hertha, Bielefeld auf dem Relegationsplatz, dahinter Mainz und Schlusslicht Schalke. Und jetzt lassen wir zumindest mal bis morgen den Fußball Fußball sein und schauen zum Wintersport. Bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf flog Lokalmatador Karl Geiger aufs Podest. Und an seiner Reaktion erkennt man, dass es eine überraschende Punktlandung war.
Was für eine Erleichterung. Da ist sie, die erste deutsche Medaille bei der nordischen Ski-WM. Karl Geiger erlöst zuletzt etwas schwächelnde Skispringer und fliegt bei seinem Heimspiel in Oberstdorf zu Silber.
Also das war jetzt wirklich brutal. Ich muss sagen, ich bin echt sprachlos. Das habe ich nicht kommen sehen und ich habe wirklich heute vor dem Wettkampf mir gedacht, okay, jetzt setzt alles auf eine Karte und volle Lotte, also hopp oder flopp und es war hopp.
Enttäuschend verläuft der Wettkampf auf der Normalschanze für Markus Eisenbichler. Der dreifach Weltmeister von Seefeld kommt in Oberstdorf nicht zurecht, wird am Ende 17. Weltmeister wird überraschend der Pole Piotr Żyła. Bronze geht dann in Slowenen Ante Lanišek. Der ganz große Druck ist bei Karl Geiger und Co. raus. Jetzt, ganz befreit, scheint alles möglich.
Alles scheint möglich. Das klingt groß und gilt auch für einen möglichen Lottogewinn. Hier sind die Lottozahlen von heute. Sie lauten 2, 4, 9, 19, 23, 47. Die Superzahl ist die 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und zum Schluss wollen wir einem Mann die Ehre erweisen, der das Motto gelebt hat, You'll never walk alone. Captain Tom Moore. Kennen Sie sicherlich alle, seit er letztes Jahr in der Pandemie Spenden gesammelt hat für die britische Gesundheitswohlfahrt, umgerechnet 37 Millionen Euro mit Runden am Rollator durch den Hof. Für jedes Lebensjahr eine, also 100. Im Sommer hat ihn dann die Queen zum Ritter geschlagen. Vor 3 Wochen ist er allerdings verstorben, infiziert mit dem Coronavirus. Und heute hat sich das ganze Land von ihm verabschiedet. in seiner Heimat Bedford mit militärischen Ehren, denn er war Captain während des Zweiten Weltkriegs. Deshalb auch der letzte Gruß einer Dakota von damals. Einige seiner letzten Worte waren: Morgen wird ein guter Tag. Claudia, magst du mit uns auf morgen schauen? Wie wird denn das Wetter?
Ja, Helge, für den Norden wird es ziemlich trüb, für den Süden sehr, sehr sonnig. Aber diese Zweiteilung, die werden wir auch die nächsten Tage noch so ein bisschen behalten. Und das heißt auch recht unterschiedliche Temperaturen. Das heißt unter den dichten Wolken, beispielsweise in Hamburg, tiefhängende Wolken, morgen 7 Grad, Montag 7 Grad, Dienstag 8 Grad. Höchsttemperaturen. In München dagegen mit viel Sonne, 12 Grad am Montag, 14 Grad am Dienstag. Und wer jetzt schon überlegt, irgendwelche Pflänzchen rauszusetzen, es wird noch mal frostig. Insbesondere da, wo nachts die Wolkendecke fehlt. In München beispielsweise Tiefstwerte, die liegen morgen früh bei minus 3 Grad, Dienstag sogar bei minus 4 Grad. Unter den dichteren Wolken im Norden und Osten ist es dagegen nicht ganz so kalt, also leichte Plusgrade auch in der Früh. Und es geht bei uns eben weiter mit diesen etwas kompakteren Wolken im Norden, so tiefhängende Wolken, die sich in der Nacht wieder ausbreiten. Im Süden ist es oft sternklar, deswegen, wo die fehlende Wolkendecke oder wo die Wolkendecke fehlt, da wird es auch besonders kalt. Morgen dann im Laufe des Tages gibt es von Norden etwas mehr Sonne und auch von Süden. Also diese Hochnebeldecke wird ein bisschen angeknabbert. Deswegen scheint dann für mehr die Sonne als noch heute. Temperaturen morgen früh in Niederbayern minus 6, Köln-Bonner Bucht plus 5 Grad, unter eben dichteren Wolken nach Norden hin eher nicht ganz so kalt. Morgen mit viel Sonne, Höchstwerte von 12 bis 14 Grad, mit Seenebel und Seewind 4 Grad an Nord- und Ostsee. Und die nächsten Tage mehr Sonne gibt's schon am Montag. Norden und Osten bleibt es bei tiefhängenden Wolken, am Dienstag für viele häufig Sonnenschein bei 14 bis 17 Grad.
Und hier in Hamburg immer ein bisschen kühler, wenn ich das richtig gesehen habe. Danke, ja. Claudia Kleinert. Das waren die Tagesthemen am Sonnabend. Nun folgt das Wort zum Sonntag und widmet sich der Fastenzeit. Die nächste Tagesschau informiert Sie wieder um 1.50 Uhr. Und morgen Abend sind wir wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen mit Karin Mioska direkt nach Anne Will. Kommen Sie gut in den Sonntag. Musik.